HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Vor 10 Jahren ging ein Beben durch die internationale Finanzwelt und die Folgen sind bis heute spürbar. Am 15. September 2008 meldete die US-amerikanische Investmentbank Lehman Brothers Insolvenz an und trat damit eine weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise los, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hatte. Denn der Zusammenbruch der Bank löste eine verheerende Kettenreaktion aus. Aktienkurse rauschten in den Keller, innerhalb kürzester Zeit wurden Börsenwerte in Billionenhöhe vernichtet und Anleger bangten um ihr Erspartes. Spätestens jetzt wurde den Bankaufsehern rund um den Globus klar, dass sie viel zu wenig über ihre Geldhäuser wussten. Welche Spuren hat die weltweite Finanzkrise jetzt 10 Jahre danach hinterlassen? Welche Lehren sind daraus gezogen worden? Und wie gut sind wir für die Zukunft gewappnet? Unsere USA-Korrespondenten Nicole Markwald, Peter Mücke, Georg Schwarte, Arthur Landwehr und Thorsten Teichmann über die Ursachen und die Folgen der globalen Finanzkrise.
Der Bezirk Lehigh Acres war eine Art Ground Zero der Finanzkrise in Florida. Nirgendwo sonst mussten mehr Häuser zwangsversteigert werden. Jetzt ist ausgerechnet die Bauindustrie wieder treibende Kraft des Aufschwungs. Unternehmen wie LGI Homes errichten Einfamilienhäuser mit Doppelgaragen und 3, 4 oder 5 Schlafzimmern. Lehigh galt vor 2 Jahren als am schnellsten wachsende Gemeinde der USA. Die Preise sind noch moderat. Finanzierung gibt es auch wieder ohne Anzahlung. Ed Moore von der Wirtschaftskammer wird etwas schwindelig bei der rasanten Entwicklung. Doch wie lässt sich Wachstum bremsen?
I don't know the answer to that question. I mean, it's you can't.
Ich habe keine Antwort auf die Frage. Die Regierung kann es nicht machen, wenn sie sich nicht in alles einmischen will. Die Leute müssen aus ihren Fehlern lernen, machen aber leider die wenigsten.
Und so klingt Panik. So klingt eine Finanzkrise, wenn sichtbar wird, was lange unsichtbar schien, weil die Welt, die Kunden, die Banken gierig und besoffen sind von immer mehr Gewinnen.
It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987.
In den USA brechen 2008 die Börsen ein. Lehman Brothers, die Großbank pleite. Es ist nicht der Anfang, es ist eigentlich das Ende einer Finanzkrise, die lange vorher begonnen hat und in der es rechtlich schwer ist, Akteure zur Verantwortung zu ziehen, sagt der ehemalige Kongressabgeordnete Barney Frank.
Das Problem war, dass das, was die Banker taten, eigentlich nicht illegal war. Du kannst niemanden für etwas bestrafen, das gegen kein Gesetz verstößt.
Die Opfer, einfache Hausbesitzer, sagt der New Yorker Wirtschaftshistoriker Adam Tooze.
10 Millionen amerikanische Familien haben ihr Haus verloren, mussten umziehen. Es ist die größte erzwungene Bewegung der amerikanischen Bevölkerung seit den 30er Jahren, seit den berühmten Dust Bowls, die Agrarkrise der 30er Jahre.
Rückblende, Anfang 2000. In den USA steigen die Immobilienpreise. Immer mehr Kredite, niedrige Zinsen. So viele Amerikaner besitzen ein Eigenheim wie nie zuvor. Jeder bekommt Immobilienkredite. Der Markt hat schnell einen Namen dafür, Ninja-Kredit. Das heißt, Kredite an Menschen ohne Einkommen, Arbeit oder Vermögen. Es ist eine sich selbst befruchtende Wachstumsmaschine. Banken lagern das Risiko aus, bündeln schlechte Immobilienkredite, verkaufen sie. Schattenbanken entstehen, schnüren Pakete aus Schrottimmobilien samt Risikokrediten. Ratingagenturen schließlich setzen ihr goldenes AAA darauf. Die E-Mail eines Mitarbeiters von Standard & Poor's von damals zeigt, viele wussten, was sie taten.
Lasst uns hoffen, dass wir alle reich und im Ruhestand sind, wenn dieses Kartenhaus in sich zusammenfällt.
Es kam anders. Keiner der Akteure war im Ruhestand, als das Kartenhaus zusammenfiel. Banken, Versicherungen, deutsche Geldinstitute kauften damals, was auf dem Papier strahlte, aber doch toxisch war. Deutsches Geld bekam damals einen neuen Namen, Stupid German Money, dummes deutsches Geld. Deutsche Bank, WestLB, Bayerische Landesbank, sie alle verlieren Milliarden. Insgesamt belaufen sich die Verluste der Wirtschaft auf mehr als 12 Billionen Dollar. Aber bezahlt haben andere, sagt Wirtschaftstheoretiker Tooze im Rückblick.
Wer hat die Rechnung bezahlt? Gewöhnliche Bürger überall in der Welt, die Immobilienanlagen gemacht haben, wo sie einen Schaden erlitten haben. Die Menschen, die den Einstieg in den Arbeitsmarkt verpasst haben, in Amerika, in Europa zwischen 2008 und 2012. Bevölkerungsteile wie die schwarze und Latino-Minderheit in Amerika, deren Vermögen einen unreparablen Schaden erlitten hat.
Nur wenige Amerikaner wollen über ihre Verluste infolge der Finanzkrise sprechen. Während der Recherche zur großen Rezession erklärte ein Gesprächspartner in Florida, er könne nicht über seine persönliche Krise reden. Er habe seiner Frau bis heute nicht gestanden, dass die Bank im Winter 2008 beinahe das gemeinsame Haus kassiert hätte. Ryan December dagegen ist Journalist. Er hat über seine Erfahrungen einen Artikel geschrieben. December kaufte im Jahr 2005 im Süden von Alabama mit seiner damaligen Frau ein Haus auf einem schmalen Streifen Land.
Das war ein sehr bescheidenes Haus. Ich habe 137.500 US-Dollar damals bezahlt. Sehr bescheiden. Zwei Schlafzimmer, zwei Bäder, einfache Bauweise, etwas, das wir Einsteigerhaus nennen.
Noch weiter im Süden, an den Stränden von Alabama, kauften Amerikaner zur gleichen Zeit nicht ein Haus oder eine Wohnung, sondern zwei, drei oder vier. Sie wollten nie darin leben. Ziel war es, die Immobilien zu höheren Preisen wieder zu verkaufen.
Wenn du ins Casino gehst und jeder zockt, dann zockst du auch, sobald du Geld einsetzt.
Als die Verkäufe ausblieben, wurde nicht weitergebaut. Menschen verloren Jobs. Sie konnten ihre Hypotheken nicht länger bedienen. Sie machten sich aus dem Staub wie Ryans Nachbar.
Es roch nach verfaultem Abfall. Ich bin rübergegangen und mir fiel auf, dass ich die Nachbarn eine Woche lang nicht mehr gesehen hatte. Die waren einfach abgehauen. Und mit der Zeit wurden mehr und mehr Häuser zwangsvollstreckt.
Ryan wiederum hatte sich getrennt. Er musste wegziehen und wollte sein Haus verkaufen, ohne Erfolg. Auch sein Haus war in der Krise weniger wert als der Kredit, den er aufgenommen hatte. Was sollte er tun? Genau in dieser Situation hat die Soziologin Chris Marsh aus Prince George's County im Bundesstaat Maryland ein Haus gekauft. In einer typisch amerikanischen Vorstadt in der Nähe der Hauptstadt Washington mit Spielplätzen, einem Pool und sogar einem Hundefriedhof.
This street here where we're on now.
Die meisten Häuser auf der linken Seite der Straße, auf der wir jetzt stehen, wurden 2009 gekauft. Das heißt, die Leute, die da wohnten, sind ausgezogen oder haben das Haus an die Bank zurückgegeben. Und dann sind meine Nachbarn und ich eingezogen.
Wo die ursprünglichen Besitzer geblieben sind, kann auch Marsh nicht beantworten. Sie forscht an der Universität von Maryland über die afroamerikanische Mittelklasse. Ihr Wohnort, Prince George's County, ist einer der wohlhabendsten, mehrheitlich schwarzen Landkreise in den USA. Doch die Erholung nach der Finanzkrise hat dort besonders lang gedauert.
Wenn weiße Amerikaner einen Schnupfen haben, bekommen Schwarze eine Grippe.
Verschärft habe die Krise die Kreditvergabe der Banken, sagt Marsh.
Vor allem in diesem Viertel gab es Leute, die keine konventionellen Kredite bekommen haben. Sie wären die richtigen Kunden gewesen, aber bekamen nur Kredite von Immobilienhaien. Man kann Rassenpolitik in Amerika nicht unterschätzen. Klar, wir hatten einen schwarzen Präsidenten, aber das hat nicht alle Probleme beseitigt.
Zudem hätten Afroamerikaner weniger Möglichkeiten gehabt, die Krise abzufedern, erklärt Marsh. Der Wohlstand sei so ungleich verteilt. Immer wenn es eine Krise gäbe, falle es Schwarzen schwerer, wieder auf die Beine zu kommen. In vielen Fällen sei das auch nicht mehr möglich gewesen. Ryan December blieb zuerst in seinem Haus in Alabama und entschied sich später zu vermieten. Ryan hatte einen neuen Job beim Wall Street Journal. Er konnte ausgleichen, wenn die Mieteinnahmen nicht die Rate für den Kredit deckten. Aber erst im Frühjahr 2017 hatte sich der Markt richtig erholt. Ryan nahm eine Woche Urlaub, er fuhr von New York nach Alabama, malerte, pflanzte Büsche, reparierte den Zaun.
One of the guys in the neighborhood came by and asked me, hey, did
Ein Typ aus der Nachbarschaft kam vorbei und fragte, hast du irgendwas Gutes gefunden? Und ich zählte Spielzeug auf, das ich gefunden hatte, und Weihnachtsdekoration. Und er sagte, nein, nein, hast du irgendwelche Tabletten gefunden? Und so erfuhr ich, dass einer meiner Mieter oder ein Mitbewohner Opioide verkauft hatte. Das war enttäuschend.
Ryan war aufgewachsen mit der amerikanischen Vorstellung, dass man ein Haus immer mit Gewinn verkaufen kann. Als der Journalist nach 10 Jahren an Pensionäre verkaufte, deckte der Preis zumindest Gebühren und Restschulden. Sein Artikel über die Krise und das Haus erschien im Wall Street Journal.
Hundreds of readers wrote me notes and a lot of so there was a good deal that were older people who
Hunderte Leser schrieben mir Nachrichten. Viele kamen von älteren Lesern, deren Vorsorge war ausgemerzt. Die haben das Gefühl, dass sie nie in Rente gehen können, wie es unsere Eltern noch getan haben. Und dann waren jüngere Leser, die schrieben, das bestätigt nur mein Zögern, überhaupt ein Haus zu kaufen.
And then there was the younger people who saw it and said, you know, this sort of reinforces my hesitancy to buy a house.
Das eigene Haus gehörte jahrzehntelang ganz selbstverständlich zum amerikanischen Traum. Allenfalls Studenten mieteten eine Wohnung oder diejenigen, die trotz der großzügigen Kreditvergabe der US-Banken keine Finanzierung erhielten. Doch die Zeiten haben sich geändert. In Fernsehspots buhlen Firmen mittlerweile um Mieter für Einfamilienhäuser.
Today you can rent a home in a neighborhood that would have otherwise not been a choice for you.
If people can enjoy the lifestyle that home ownership provides without the financial burden, they'll be so excited.
Ein Haus in einer Gegend, die man sich sonst nicht leisten könnte. Das Lebensgefühl eines Hausbesitzers ohne die finanzielle Belastung, so wirbt beispielsweise Invitation Home, eine Tochterfirma der US-Investmentgesellschaft Blackstone. Die hatte nach der Finanzkrise im großen Stil Häuser gekauft, häufig zu Schnäppchenpreisen und sie als sogenannte Single-Family-Rentals vermietet. Eine Idee, die 2012 schon US-Star-Investor Warren Buffett hatte.
Wenn ich die Möglichkeit hätte, dann würde ich ein paar hunderttausend Häuser kaufen. Auch wenn die Verwaltung schwieriger ist als bei Apartmentblocks. Und finanzieren würde ich das über sehr, sehr günstige Hypotheken.
Genau das haben Dutzende von Investmentfirmen gemacht. Positiver Effekt, dadurch wurden Stadtviertel gerettet, die sonst verfallen wären. Allerdings sind dadurch auch die Preise für Eigenheime wieder rasant gestiegen. Manch einer, der sein Haus in der Krise verloren hat, ist jetzt Mieter in derselben Gegend, ohne Aussicht, jemals wieder kaufen zu können.
Ich kenne viele, die es sich einfach nicht mehr leisten können, ein Haus zu kaufen. Das liegt zum einen an den Preisen, vor allem aber auch an den strengeren Vorgaben der Banken bei der Kreditvergabe.
Sagt David Shimko, Finanzingenieur an der New Yorker University. Die Zeiten, in denen praktisch jeder auch ohne Eigenkapital einen Kredit bei einer US-Bank nachgeworfen bekam, sind seit der Finanzkrise vorbei. Für den Crash damals war zum großen Teil die Praxis verantwortlich, Kredite zu bündeln, zu verbriefen und dann weltweit zu verkaufen, ohne dass die Banken die Geschäfte tatsächlich absichern konnten.
I think as a society, we've learned from the mistakes of 2008.
Ich denke, wir haben aus der Krise gelernt. Heute ist dieser Handel besser abgesichert. Investoren und Kreditinstitute sind vorsichtiger. Während der Obama-Präsidentschaft sind strengere Regulierungen eingeführt worden. Und vielleicht am wichtigsten, die Provisionen und Anreize für die Banken sind begrenzt worden.
US-Präsident Barack Obama musste in seinen ersten Amtsjahren die Trümmer und die Rezession überwinden, mit Hilfe von massiven staatlichen Hilfen, die die Verschuldung Amerikas in Rekordhöhen trieben. Gemeinsam mit dem demokratisch regierten Kongress verabschiedete die Administration 2010 außerdem strengere Regeln für Banken.
Wir setzen die strengsten Finanzreformen seit der großen Depression in Kraft. Diese Reformen ziehen die Wall Street zur Verantwortung, damit es nicht zu einer weiteren Finanzkrise wie dieser kommt, von der wir uns ja immer noch erholen.
Das Gesetz bekam den umständlichen Namen Dodd-Frank-Wall-Street-Reform- und Verbraucherschutzgesetz, benannt nach zwei demokratischen Politikern, die das Gesetz durch den Kongress brachten. Im Kern enthält Dodd-Frank drei wichtige Auflagen für Finanzinstitute. Jährliche Stresstests für alle großen Banken. Außerdem können Banken nur noch mit Kundengeldern spekulieren, wenn sie das Risiko ausreichend absichern. Und schließlich wurde eine Verbraucherschutzbehörde für Bankkunden gegründet. Diese kümmerte sich bereits um über 1 Million Beschwerden gegen Banken und verhalf geprellten Bankkunden zu Entschädigungen in Höhe von insgesamt 12 Milliarden Dollar. Für Obamas Nachfolger Donald Trump und viele Republikaner war Dodd-Frank jedoch ein wirtschaftsfeindliches Bürokratiemonster.
Das Gesetz, das ich heute unterzeichne, schafft Dodd-Frank-Regeln ab, unter deren erdrückender Last Genossenschaftsbanken und Sparkassen überall im Land leiden. Das hat die Banken in solche Schwierigkeiten gebracht.
Die Stresstests müssen nur noch die größten Banken absolvieren und schließlich schränkte die Trump-Regierung auch die Kompetenzen der Verbraucherschützer ein.
Indem wir kleine Banken von exzessiver Bürokratie befreien, und das war es, Bürokratie, entfesseln wir das wirtschaftliche Potenzial unserer Bürger.
Dabei hatte sich Trump im Wahlkampf noch als Stimme des einfachen Mannes gegen die Wall Street profiliert.
Well, welcome, meine Freunde. That's all the German I know.
Im Südosten von Florida ist Commissioner Frank Mann zuständig für den boomenden Bezirk Lehigh Acres. In seinem Büro hängt eine große Landkarte des gesamten Landkreises. Die Industrie versuche, die entgangenen Geschäfte aus der Zeit der Krise jetzt nachzuholen. Kann das gut gehen? Wenn der Chef der lokalen Wirtschaftskammer Ed Moore von der großen Rezession spricht, dann klingt es nicht so, als ließe sich etwas nachholen. Die Wunden des Niedergangs, des Elends und der Zwangsvollstreckungen sind auf den ersten Blick auf den Straßen verschwunden. Aber andere Verletzungen werden dafür nie vergessen.
Yes, it certainly was traumatizing.
Es war traumatisierend.
There were some people that emotionally.
Es gab Menschen, die damit nicht umgehen konnten
and,
und sich das Leben genommen haben.
Took their own lives. You know, it was not a.
Es war keine gute Zeit.
It was not a good time. Not a good time.
Moore versucht als Chef der Wirtschaftskammer von Lehigh, Geschäfte und Restaurants anzusiedeln, um Arbeitsplätze zu schaffen. Dennoch immer arbeiten die meisten Bewohner von Lehigh Acres in Hotels oder auf Baustellen. Beides ist krisenanfällig. Die Einkommen sind vergleichsweise gering. Das Problem: Immobilienentwickler haben jahrzehntelang den Platz für Einzelhandel und Handwerk vergessen, um maximalen Gewinn mit Häusern zu erzielen. Das offizielle Bild 10 Jahre nach Hypothekenkrise und der anschließenden Rezession sieht so aus. Den USA geht es wirtschaftlich so gut wie selten in der Geschichte. Die Wirtschaft wächst, die Menschen haben Arbeit, die Arbeitslosigkeit ist extrem niedrig, die Aktienmärkte erreichen Rekordwerte. Zum Bild gehört aber auch, so der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze, dass der große Aufschwung nur einen kleinen Teil der Bevölkerung erreicht.
Die obere Mittelklasse, die Top 10%, haben private Rentenversicherungen. Aber die Hälfte der Amerikaner hat überhaupt keine Anlagen in Aktien.
Ein paar Zahlen. Seit der Krise hat das Vermögen der Top 1% um durchschnittlich 4 Millionen Dollar zugenommen. Die Durchschnittsfamilie hat dagegen statistisch 42.000 Dollar weniger auf dem Konto. Nur die wenigsten Häuser haben ihren Wert zurück. In fast allen großen Städten gibt es heute weniger Hausbesitzer als vor 10 Jahren. Der tägliche Kampf ums Überleben ist härter geworden. 2/3 der Amerikaner können eine Arztrechnung von $500 nicht bezahlen. Der Investor Warren Buffett, selbst ein großer Verfechter des freien Marktes, sieht den Gewinn nur bei den Reichen. Das würde so weitergehen, wenn man nicht gegensteuert.
More and more rewards from the market system will flow to the people at the top unless we do something about it.
Der Wirtschaftswissenschaftler Frank Rich hält den Zug bereits für abgefahren und drückt es so aus. Amerika hat aufgehört, an den amerikanischen Traum zu glauben. Und dabei ist noch etwas anderes verloren gegangen, so die Politologin Emily Atkins vom Cato-Institut, einem politischen Think Tank in Washington.
Wir sehen 2008 ganz sicher als Wendepunkt, an dem das Vertrauen in Banken ebenso zurückgegangen ist wie das in die Regierung.
Das sei kein neues Phänomen, das habe es auch schon früher gegeben, aber nach 2008 eben auf breiter Front und massiv. Genau die von Emily Atkins genannten Institutionen aber sind es, die vom heutigen Präsidenten Donald Trump als Establishment verunglimpft wurden, deren Sumpf er austrocknen werde. In Kalifornien traf die Finanz- und Wirtschaftskrise aber auch viele Städte. San Bernardino oder Stockton waren von der Grundsteuer abhängig, als die Einnahmen ausblieben. Richtig erholt haben sie sich bis heute nicht.
These pictures over here, this is from the 1940s. These are pictures of the car hops we've collected.
Albert Okura zeigt auf eine Reihe Schwarz-Weiß-Fotos. Zu sehen ist ein Fastfood-Imbiss in den 40er Jahren. Junge Frauen in knappen Outfits tragen Essen auf Tabletts zu den Autos, in denen die Kunden warten. Dieser Imbiss bildete die Grundlage für ein Fastfood-Imperium, denn hier, an der Ecke 14. Straße und E Street in San Bernardino, stand der erste McDonald's-Imbiss der Welt. Genau 50 Jahre später eröffnete Okura an der Stelle, direkt an der Route 66, sein inoffizielles McDonald's-Museum.
Ich bin in Los Angeles aufgewachsen. 1961 kam McDonald's nach L.A. und das hat mein Leben verändert. Ich habe viel bei McDonald's gegessen und dann selbst eine Karriere in der Fastfood-Industrie eingeschlagen. Ich produziere gegrillte Hähnchen. Mein Hauptsitz ist in San Bernardino.
Chicken Man nennt er sich selbst. Der Sitz seiner Firma ist auf der Rückseite des McDonald's-Museums, das er privat betreibt und finanziert. Der Besuch ist kostenlos. Auf der Reiseseite TripAdvisor ist das Museum an zweiter Stelle der Empfehlungen für Touristen, die es nach San Bernardino verschlägt, gut eine Stunde östlich von Downtown Los Angeles. Okura räumt ein, die Gegend hat eher einen schlechten Ruf, hier passiere einfach nicht viel.
San Bernardino County, the county we're in, is sort of not much going on as far as activity-wise for it's got a poor reputation as far as.
Das spiegelt sich auch in der Umgebung des Museums. Viele Gebäude stehen leer, Geschäfte haben dicht gemacht, es wirkt trostlos. Und das sind die Folgen des Bankrotts. San Bernardino musste im Juli 2012 Insolvenz anmelden. Das Defizit $46 Millionen. Die Stadt folgte dem Beispiel von Stockton und Mammoth Lakes. Die Rezession setzte in Kalifornien lange vor der Krise im Rest des Landes ein, erklärt Kevin Cloden, Leiter des Zentrums für regionale Entwicklung am Milken Institut.
Sie waren vom Wachstum abhängig. Diese Städte nahmen an, dass die Einnahmen aus der Grundsteuer immer weiter wachsen würden. In Kalifornien kann man sie aber nur anheben, wenn ein Haus verkauft oder drastisch umgebaut wird. Als der Immobilienmarkt einbrach, hatten sie keine andere gute Einnahmequelle.
There was no good way for these communities to raise money.
Dazu kamen hohe Belastungen durch Renten- und Krankenkassenansprüche von Kaliforniens Angestellten im öffentlichen Dienst. Und ein weiteres Riesenproblem. Die größte öffentliche Pensionskasse erwirtschaftete weit weniger Rendite als geplant. Für die Differenz mussten Bundesstaat und Gemeinden einspringen. Die Verschuldung der Städte wuchs weiter an. Der Bankrott hatte dramatische Folgen, zählt Kevin Cloden auf.
Müllentsorgung wurde unterbrochen, die Instandhaltung der Straßen litt, manchmal mussten sogar ergänzende Bildungsprogramme gestrichen werden. Parks konnten nicht mehr gepflegt werden, Bauprojekte wurden verschoben. Im Prinzip alterte die Stadt vor unseren Augen.
What you would see is that the city would just look like it was aging essentially in front of people's eyes.
5 Jahre sollte es dauern, bis San Bernardino aus der Pleite heraus war. Die Stadt privatisierte die Feuerwehr, sie strich Stellen in der Stadtverwaltung. Die zwischenzeitlich steigende Kriminalitätsrate wird der knappen Besetzung der Polizei zugeschrieben. Trotzdem glaubt Albert Okura an San Bernardino. Grundstücke seien günstig im Vergleich zu Los Angeles. Er hofft darauf, dass sich Unternehmen wie Amazon ansiedeln. Der 66-Jährige verweist auf seinen Beitrag zur lokalen Wirtschaft mit seinen gegrillten Hähnchen. 25 Filialen hat seine Restaurantkette inzwischen.
Ich schaffe Arbeitsplätze und stelle Leute aus der Umgebung an. Die Leute können sich hocharbeiten und irgendwann vielleicht ihren eigenen Laden aufmachen.
Es ist das Modell, das auch McDonald's weltberühmt und so erfolgreich gemacht hat. Es ist der unzerstörbare amerikanische Traum.
10 Jahre nach der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers, wie sich die Finanzkrise entwickelt hat. Über die Ursachen und die Folgen der internationalen Finanzkrise berichteten unsere USA-Korrespondenten Thorsten Teichmann, Arthur Landwehr, Georg Schwarte, Nicole Markwald und Peter Mücke. Das war HR Info, die Reportage, die es natürlich immer auch als Podcast gibt auf hrinforadio.de. Ich bin Liane Stahl.